Ihr hört das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio. Rolf, Janina und Robin vom Fab Lab Tübingen, nee, Fab Lab Neckaralb, ne? Eine größere Region. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja. Hallo.
Fab Lab, das eben war auch Fab Lab, ein Künstler, der experimentelle Musik macht. Was ist für euch das Fab Lab? Robin, du kannst, glaube ich, den Begriff auch ganz gut erklären. Wo kommt's her?
Das kommt aus dem MIT in Amerika, Massachusetts Institute of Technology. Und ein gewisser Niels Gershenfeld hat das, sagen wir, quasi erfunden. Der hat unter einem Programm zum Thema Make Almost Anything die Begriff, ja, Fabrikationslabor. Man kann diese Fabrikationsstätte gehen und alles machen mit Nutzen von Computers, Hightech-Maschinen. Ich glaube, das gängigste ist das 3D-Drucker, das kennen alle inzwischen. Und sein Ansatz war, diese Maschinen, diese Technologie alle zugänglich zu machen. Das heißt, vom Arbeiter, Mittelstand, alle Hausfrauen, also man kann seine Ideen freien Lauf lassen und diese Geräte und Maschinen unter Aufsicht, unter Anleitung dann verwenden, um seine persönlichen Träume oder Projekte zu verwirklichen.
Weg von der universitären Elite des
so
MIT.
So ist es, ja. Dezentral und ohne Abhängigkeit von Firmen und die herkömmliche Manufaktur Vorgänge. Also die normalen Abläufe sind dadurch ausgehebelt und jeder ist befreit. Ja.
Aber für jeden ist da auch dann eine Projektionsfläche, für jeden bedeutet dann Fab Lab dann wahrscheinlich auch nochmal was Individuelles. Wie war es bei euch? Wie seid ihr jetzt dazugekommen zu Fab Lab Neckaralb und was verbindet ihr mit der Idee, Rolf?
Ja, also ich kann vielleicht das aufgreifen, was Robin auch gesagt hat, dass es darum geht, Technik allen Menschen zugänglich zu machen. Letztlich, er hat von 3D-Drucken gesprochen, wir haben einen Lasercutter, das sind alles Techniken, die in der Industrie gang und gäbe sind, aber halt für Normalbürger oder Gründerinnen, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, normale Leute, die einfach was machen wollen, nicht zugänglich sind. Und das war die Idee, diese Technologien der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist das, was mich auch an der FabLab-Idee angesprochen hat, neben natürlich den Möglichkeiten, da wirklich rumzutüfteln und wirklich am Puls der Zeit mit modernen Technologien zu arbeiten.
Janina?
Mich hat gereizt, was Neues zu lernen, immer wieder neue Ideen zu kriegen, mit anderen zusammen in eine Richtung zu denken und dann sich wieder eine neue Gruppe zu suchen und in eine andere Richtung weiterzumachen und ein anderes Projekt zu verfolgen.
Wie hat alles angefangen? Fab Lab Neckaralb ist ja noch relativ neu, aber mit einem guten Vorlauf und auch eigentlich schon trotzdem schon ganz gut gewachsen, oder?
Ja, doch. Also das ist eigentlich witzig. Also das mit Fab Lab Tübingen, das war unsere erste Wahl, unsere erste Überlegung damals. Und dann haben wir gedacht, nein, das, die Mittelstand sitzt woanders, teilweise in Reutlingen auch weiter draußen, und wir wollen auch nicht so elitär sein, dass wir sagen Tübingen. Das hat irgendwie auch eine Geschmäckle. Also wir haben inzwischen Mitglieder aus diesen Regionen, und es hat sich bestätigt, dass das richtig war, ein bisschen größenwahnsinnig daher zu gehen und Neckaralb für uns zu Namen zu tun. Und wir haben damals, ich habe mit Uwe Schuler, auch ein Gründungsmitglied, früher immer Projekte mit Technik und Kunst realisiert. Auch das für das Bürgerkunst Mürsingen haben wir 2002 das 100 Jahre Licht in Mürsingen gefeiert mit einem riesigen Fest und Ausstellungen. Und über die Jahre haben wir immer wieder Jugendprojekte, und es drehte sich immer um Technik und Kunst. Und deswegen war uns wichtig, auch in diese Fab Lab, nicht nur Technik, nicht nur ein Hackerspace, sondern tatsächlich dieser Aspekt Kultur und Kunst ebenbürtig einzubauen. Und da sind wir irgendwann mal, haben wir überlegt, wie könnte diese Hobby, dieses Interesse an Kunst und Technik weitergehen. Verein wäre nicht schlecht. Und dann hat Uwe von dieser Fab Lab Erscheinung erzählt, und wir haben gedacht, okay, das ist es. Ja, das, wir modifizieren es ein bisschen, dass es mehr diese Kunst beinhaltet. Und dann dauert es nicht lange. Wir haben auch andere, die früher mit Strider gewinnen können. Und es ist einfach, hat sich entwickelt. Ja.
Als Verein, der quasi alle, quasi Vereintmeierei, dann alle, also mit Vorstand und ganz normal so?
Ganz normal, ja. Wir sind ein e.V., das heißt, wir sind auch gemeinnützig unterwegs. Wir haben sogar als erstes Projekt das Kassier- und Regier-Ausstellung maßgeblich betreut und die ganze Technik und so weiter gemacht, auch ehrenamtlich. Und dadurch die bürgerschaftliche Engagement bestätigt bekommen. Und da wollen wir in diesem Sinne auch weiterfahren und auch Institutionen, zum Beispiel für die Universität, bauen wir immer wieder irgendwas. Und ich glaube, das entwickelt sich sternenförmig nach außen, weil alle erzählen davon, wo habt ihr das fertigen lassen, und dann wächst es unaufhörlich.
Ja, ja, ist es wirklich so? Wer ist alles dabei, und wie ist diese sternförmige denn Verbreitung dann? Wer ist es wirklich so, dass dann nicht nur die Nerds dann kommen?
Nee, also ich glaube, das ist ein bestimmter Nerd-Anteil, aber ich glaube, das sind wirklich ganz normale, das sind Handwerker, das sind Rentner, das sind viele, die früher irgendwas im technischen Bereich gemacht haben und wollen einfach jetzt, wo sie nicht arbeiten müssen, irgendwas für sich machen, irgendein Projekt. Und Projekte gibt es genug, und es ist sehr leicht, jemanden zu finden, der sagt, okay, ich kenne mich vielleicht mit Programmierung nicht aus, aber ich kann mit Mechanik aushelfen, oder ich kann bestimmtes Material oder eine Maschine. Und das ist ein Vermehrung von Wissen und eine Verteilung von Wissen und Informationen, die, glaube ich, nur in so einem Gebilde überhaupt möglich ist, ja, diese Vernetzung eben.
Wie funktioniert dann auch die Koordination, ne, wenn dann aus verschiedensten Ecken Leute auch Interesse anmelden? Wie findet man das Passende für die? Wer kümmert sich dann auch um die?
Ja, also ich meine, es gibt zwei offene Abende, Donnerstag, Freitag, da trifft man sich erstmal ganz offen, und natürlich gibt es dann Austausch drüber, welche Projekte gibt es gerade, und man sieht es einfach auch, wenn Leute am Löttisch sitzen oder am 3D-Drucker was machen, das ist eigentlich das Hauptthema, was machst du gerade und kann ich da vielleicht mithelfen, ach, wäre das nicht eine Idee, könntest du nicht anders machen und so weiter, ganz direkter Austausch, und natürlich dann die Mailingliste, also ist schwer im Betrieb, täglich mehrere Mails zum Thema, wo es einfach dann einen Austausch gibt. Jetzt war ein größeres Ding, Aufbereitung von PCs für Flüchtlinge. Und da gab es einen regen Austausch. Jetzt geht es darum, eine kleine Gruppe möchte selbst 3D-Drucker bauen. Und da gibt es einen Austausch, welches Modell, woher gibt es die Teile und so weiter. Also wie gesagt, vor Ort, Mailingliste und natürlich dann auch Termine wie heute oder sonstige Gespräche mit bekannten Leuten aus dem Umfeld, die sich dafür interessieren.
Habt ihr ein Vereinsheim dann schon? Wo trefft ihr euch?
Vereinsheim, das ist jetzt wirklich das falsche Wort. Ich meine, auch wenn es natürlich einen Vorstand gibt und eine ganz normale Vereinsstruktur, aber der Ort ist das FabLab Neckaralb. Das ist in der Ulrichstraße 1, Ecke Walter-Simon-Straße. Das ist bei der Unterführung beim Landestheater, also die von der Stadt raus zum Landestheater führt, direkt gelegen. Und das ist quasi der Ort, an dem sich alles abspielt.
Und da ist der Technologiepark dann schon am Wachsen auch, oder wie sieht es da aus?
Der ist schon am Wachsen und sprengt auch schon langsam die Grenzen des Gebäudes, oder sprengt sie noch nicht, aber mehr Platz würden wir uns auch, glaube ich, oft wünschen. Ja, da haben wir auf drei Ebenen unsere Hardware-Geräte und aber auch Platz, um miteinander zu sprechen, gemeinsam quasi an einem Tisch zu sitzen oder mal mit einem Beamer was durchzusprechen, solche Sachen.
Auf drei Ebenen, drei Stockwerke?
Ja, je nachdem, wie man zählt, es könnten auch anderthalb sein.
Es ist eher so stufenartig.
Ja,
genau.
Die Fläche, das habt ihr gefunden, bekommen? Wie seid ihr?
Ja, das war eben unser Zusammentreffen vom FabLab e.V. mit Team Training, unser Partner. Wir haben einen Partnervertrag. Die haben uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und die haben auch, die benutzen auch die Räumlichkeiten, auch die Geräte. Das heißt, wir teilen diese Räumlichkeiten. Weitgehend ist es so, dass tagsüber das für Teamtraining und ihre Kurse benutzt wird, wobei auch FabLab-Mitglieder Kurse geben. Das heißt, es findet ein Vermengung statt und das ist ein wirklich, ja, sagen wir, symbiotische Beziehung, wo alle davon profitieren. Ja.
Teamtraining macht viel für auch für Jobcenter oder so?
Kann ich was dazu sagen, weil bei mir tatsächlich in meiner Person auch beides schon zusammenkommt. Also ich bin bei Teamtraining beschäftigt und Vereinsmitglied. Also insofern kommen berufliches und privates Interesse da zusammen, weil es mich einfach als Privatperson, ich bin auch freitags öfter als sogenannter Lab-Manager, also der dann quasi die Tür aufschließt und die Sache ein bisschen betreut, da. Aber dann eben auch berufliches Interesse und Teamtraining ist in der Tat, wir machen berufliche Bildung und soziale Arbeit in Tübingen, Reutlingen und ein paar anderen Standorten im Umkreis. Und wie gesagt, wir machen dort auch Projekte für Leute, die tatsächlich beim Jobcenter gemeldet sind, über den Europäischen Sozialfonds, wo ältere Männer in dem Fall sich mit diesen Themen auseinandersetzen, CAD-Konstruktion lernen, Sachen am 3D-Drucker umsetzen, einfach mit dem Ziel, wieder einen kleinen Impuls zu kriegen, wie sieht's aus, welche Möglichkeiten gibt es am Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Also insofern ist das quasi direkt, also jetzt bei mir, berufliches und persönliches Interesse wunderbar kombiniert. Und auch weiterhin ist das Ziel von Teamtraining, diese Möglichkeit, diese technologischen Möglichkeiten einfach Leuten zu öffnen, die sonst keinen Zugang haben. Man sagt manchmal verallgemeinert Bildungsferne und so weiter. Also das ist unser Ziel und da kommen wir einfach sehr gut zusammen. Und wie gesagt, Robin hat es dargestellt, wie wir es quasi zeitlich und inhaltlich organisieren.
Du hast vorhin auch schon den Mittelstand angesprochen. Dann ist hier auch, inwieweit widerspricht sich das oder funktioniert das auch gut, diese quasi auf der einen Seite die Verwertbarkeit und auf der anderen Seite diese künstlerische Komponente. Kann das nicht auch ein Widerspruch sein?
Ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt trennen. Ich glaube, jeder ist kreativ. Das ist meine Gedanken. Und es kommt darauf an, was man für Möglichkeiten hat. Das heißt, ich habe irgendeine Idee und ich kann es mir plastisch vorstellen, aber ich weiß nicht, wie das realisiert werden kann. Was den Mittelstand angeht, die brauchen kreative Ideen, die wir vielleicht haben, oder die brauchen Informationen über eine Technologie, die vielleicht ihre Firma oder ihre oder ob es sonst eine Existenzgründer ist, um überhaupt weiterzukommen. Und die können ohne große Aufwand bei uns vorbeischauen und diese Informationen erhalten. Vielleicht zwischendurch saugen sie ein bisschen Kunst auf oder irgendwie kriegen noch kreativere Ideen und das Ganze wächst dann.
Kommen die auch? Gibt es da schon Austausch mit, was weiß ich, auch IHK oder solche Geschichten?
Es gibt ein Mitglied, das sehr aktiv an der Gründung arbeitet und wirklich ein ausgefuchstes Gerät entwickelt hat. Ich darf natürlich nicht genau sagen, was es geht. Aber wo wirklich alle oder verschiedenste Technologien, also Lasercutting, 3D-Druck, Löten, Elektronik, Programmieren zusammenkommen. Und wie gesagt, das ist deshalb eine schöne Kooperation, weil er hat extrem viel Ahnung von ganz vielen Dingen und hat schon auch sein Ziel im Auge, aber gibt es Wissen einfach in wunderbarer Art und Weise weiter und profitiert durchaus auch von Kompetenzen, die andere mitbringen. Also insofern funktioniert es gut. Und ich möchte auch sagen, wer ins FabLab kommt, kriegt sehr schnell mit, was da für ein Geist herrscht. Und natürlich wird es Leute geben, die kommen wieder, denen gefällt es, die nehmen genau das mit, was Robin auch gesagt hat, Impulse oder geben was und finden es miteinander auch schön und für andere ist dann nichts. Das ist wie bei allem anderen auch. Aber insofern gehen wir davon aus, dass es auch weiterhin eine fruchtbare Zusammenarbeit sein wird.
Aber eine gewisse Technikaffinität sollte man schon mitbringen.
Ja, ist, glaube ich, schon hilfreich. Wenn man Angst vor dem Computer hat, ist man, glaube ich, schon relativ falsch bei uns.
Inwieweit ist es eine Männerdomäne? Janina, schön, dass du da bist, aber so bei Technik-Nerds denkt man ja auch immer an männlich, weiß, älter.
Tatsächlich haben wir viele männliche Mitglieder, auch mehr als weibliche Mitglieder, aber ich bin auch nicht die einzige Frau bei uns. Ich glaube, wir sind 4, 5 Frauen.
Und da ist Also im Geist miteinander, im Umgang miteinander wahrscheinlich merkt man keinen Unterschied.
Ist überhaupt kein Problem. Also wir bringen ja alle ganz, ganz unterschiedlichen Hintergrund mit. Ich persönlich kann jetzt zum Beispiel auch gar nicht programmieren oder so. Und insofern muss man sich ja eh immer die Leute suchen, mit denen man zusammenarbeitet. Aber es ist nicht so, dass es unangenehm wäre oder komisch oder ja.
Was ist dein Hintergrund?
Ich habe Chemie studiert und ich mag eigentlich Holzbearbeitung sehr gerne, deswegen bin ich ins FabLab gekommen, über den Umweg.
Also Holz dann auch, Naturstoffe sind durchaus auch
ja.
Willkommen und
willkommen.
Vertreten.
Genau.
Und was hast du da? Ich glaube, wir hören mal ein paar Takte Musik und hören uns dann an, welche Projekte da gerade so am Laufen sind oder was ihr genauso macht. Wir haben nochmal den FabLab aufliegen, zusammen mit Johann Arias. Und da ist der Songtitel auch künstlerisch Chagall. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast, das FabLab Neckaralb, Robin, Janina und Rolf. Ihr habt eure Räumlichkeiten und euren Technikpark da stehen. Angerissen habt ihr schon mal, was ist alles genau da und wie funktionieren die Teile? Also klar, jeder hat schon mal den 3D-Drucker gehört, aber wenn dann da einer vor einem steht, dann ist es ja wieder nochmal ein Buch mit sieben Siegeln. Was habt ihr alles rumstehen und ja, könnt ihr die Geräte, auch die Funktionsweise mal ein bisschen beschreiben oder was das alles so mit sich bringt dann?
Ja, das sind die klassischen Maschinen sind CNC-Fräse, so computergesteuerte Fräsmaschine, Schneidelaser, wo man auch Holz und Plexiglas schneiden kann.
Statt einer Säge dann, oder was ist
genau.
Das dann?
Ja? Man kann sehr detaillierte Formen rausschneiden und Formen wiederholt rausschneiden. Das sind auch 3D-Drucker. Jetzt haben wir sogar drei Stück. Eins wollen wir vielleicht aus Keramik 3D-Drucker umbauen, dass wir tatsächlich mit ganz anderen Materialien arbeiten können. Dann sind Plotter. Was haben wir noch?
Plotter ist für große Plakate.
Für Folien, für, ja, theoretisch könnte man auch mit Sieb drucken, andere Dinge, aber es ist tatsächlich ein Platzproblem. Andere FabLabs haben sogar Analog-Werkzeuge, Schweißgerät, Plasmaschneider, Drechselbank und so weiter. Und deshalb irgendwann mal werden wir uns hoffentlich erweitern können und diese Bereiche auch aufnehmen.
So hochmoderne Technik ist ja alles auch nicht ganz unbedingt billig. Wie kommt ihr an die Geräte? Wo generiert ihr auch dann die Einnahmen für Ausgaben, für Wartung oder für Anschaffung auch?
Einnahme.
Ja, also unterschiedlich. Die 3D-Drucker, zum Beispiel zwei davon, kommen aus dem FabLab München. Ist ein Mitglied quasi umgezogen und hat Sachen mitgebracht, die er dort gebaut hat oder verantwortet hat. Einen 3D-Drucker haben wir selbst angeschafft als e.V. Tatsächlich war das auch vom Finanziellen her gut möglich. Ich glaube, es gab eine Anfangsspende, das weiß Robin aber besser. Dann gibt es ganz viele Gerätespenden, auch jetzt auch von Mitgliedern. Es gibt eine Dekupiersäge, sprich so eine elektrische
Laubsäge.
Genau, ein T-Shirt, Bedruckmaschine und so weiter und so fort. Janina und Kollegen bauen eine CNC-Fräse auf, die auch gespendet wurde. Da kannst du noch genau was dazu sagen.
Das ist halt eine alte CNC-Fräse, die vor 10 Jahren mal gelaufen ist, dann verkauft wurde und dann nie wieder richtig gelaufen ist und jetzt bringen wir die wieder zum Laufen. Insofern, genau, also so eine Art, so eine Mischung aus selber bauen und reparieren. Und dann kommt man natürlich durchaus günstiger an Geräte ran. Die Hochschule Reutlingen hat, glaube ich, auch uns Bauteile teilweise überlassen von alten Geräten.
Aber eine CNC-Fräse zu reparieren und auch Sachen selber zu bauen, woher kannst du das?
Ich kann das nicht. Wir lernen das. Wir lernen das alle zusammen als Gruppe. Die anderen, die in dem Projekt involviert sind, haben teilweise so einen Hintergrund, dass sie schon mal beruflich mit CNC-Fräsen gearbeitet haben. Ansonsten kann man viel im Internet lernen. Wir waren jetzt in Stuttgart bei einem Treffen von einer Gruppe, die ein Programm schreibt für diese CNC-Fräsen, also ein deutschlandweites Treffen. Das war auch ein sehr fruchtbarer Kontakt und dadurch, dass die in Stuttgart sitzen, kann man sich auch vorstellen, die nochmal zu besuchen. Ja, so lernt man Schritt für Schritt und es geht voran.
Dann liest du dir da die quasi buchdicken also Funktions- oder Handbooks dann und ihr baut die auch auseinander, oder?
Wir haben sie auseinandergebaut. Es war auch tatsächlich wie in so einem schlechten Comic, dass dann plötzlich alles auseinanderfiel und wir ganz viele Teile in allen Ecken des Raumes verstreut hatten und danach sie wieder zusammenbauen mussten. Das hat aber geklappt und ja, wie gesagt, man lernt ganz viel und es ist halt auch unsere eigene Maschine, sage ich mal. Wir können jetzt auch so ein bisschen echt daran spielen, damit was lernen im Aufbau und ist jetzt nicht so, dass da einer da ist, der sagt, oh Gott, du hast das falsch gemacht, raus hier, sondern wir lernen. Alles, was wir falsch machen, sind Dinge, die wir gelernt haben.
Try and error und dann kriegt man nochmal was Neues raus. Und habt ihr euch als Gruppe quasi das vorgenommen gehabt? Das war jetzt so ein Projekt,
das Reparatur ist oder ein Bau. Projekt geworden und es hat sich so ein bisschen spontan dahin entwickelt. Als ich ins FabLab gekommen bin, bin ich eigentlich tatsächlich Mitglied geworden, weil ich gerne mit der CNC-Fräse Holz bearbeiten wollte. Und dann hieß es, naja, die läuft noch nicht, da muss man noch ein bisschen was dran machen. Und seitdem bin ich mit anderen daran beschäftigt, daran was zu machen. Und ja, wie gesagt, man muss da ein bisschen am Anfang reinkommen. Und es gibt andere, die da ein bisschen technischeren Hintergrund haben. Aber oft braucht man halt auch einfach eine helfende Hand oder ein bisschen gesunden Menschenverstand. Und da kann ich auch was machen.
Und ist es absehbar? Bis wann sie funktioniert?
Ja, es ist absehbar. Schon seit Monaten, würde ich sagen, in 2 Wochen läuft sie. Nein, zu unserer Eröffnung Ende des Monats wollen wir sie vorzeigen können. Also da soll sie zumindest sich bewegen.
Ende des Monats habt ihr so quasi einen Präsentationstermin für die Öffentlichkeit, für das FabLab, oder?
Ja, 22. Oktober, Uhrzeit ab
8. Genau.
20 Uhr?
Ab 8 für...
Für die Öffentlichkeit,
ja, genau.
Also wie gesagt, das ist am 22. Donnerstag in nächste Woche Donnerstag.
Ja, in anderthalb Wochen.
Also nochmal zusammenfassend, am 22.10. Eröffnungsfeier im FabLab, da geht es darum, einfach Leute aus der von der Stadt, sonstige Interessierte einfach vorzuführen, was ist jetzt bisher entstanden, was gibt es für Möglichkeiten und einfach quasi dem ganzen letzten Startschuss zu geben. Wie gesagt, FabLab, würde ich sagen, ist nie fertig. Ja, wir lernen es ja. Es geht immer wieder was kaputt. Es kommt was Neues dazu, muss dann in Gang gesetzt werden, ist nie fertig. Aber jetzt haben wir gesagt, jetzt ist mal der Zeitpunkt. Jetzt können wir wirklich an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hier, guckt her, was wir gemacht haben und fragt uns, was euch dazu interessiert, so wie du es jetzt gerade auch machst.
Da gibt es dann einen Schaufräsen, oder?
Ja, ob es einen Schaufräsen gibt, das kann ich noch nicht versprechen, aber sie wird sich auf alle Fälle bewegen zum Schaulaufen, nur halt eventuell ohne Fräskopf.
Was gibt es da denn sonst noch alles zu sehen? Was zeigt ihr da noch alles? Ihr Rahmenprogramm, auch wenn der künstlerische...
ja, wahrscheinlich Projekte, vielleicht teilweise real oder im Bildformat. Wir haben ein paar Dinge schon vorher angefangen, gerade diese Malroboter, die haben wir jetzt wieder aufgenommen. Das war damals ein Stiftung Baden-Württemberg-Programm. Und es hat sich gezeigt, nicht überraschenderweise, dass viele FabLab-Mitglieder mit Roboter was zu tun haben wollen. Und das erschien uns auch ein sehr günstiger Zeitpunkt, das wieder aufzunehmen. Und jetzt haben wir das erste Prototyp im Bau und das werden wir auch sicherlich zeigen. Das ist auch wichtig, um unser Profil zu darstellen, weil wir wollen auch in diese sogenannten MINT-Bereiche, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, schwer auszusprechen, weiterhin tätig werden und das ist eine super Möglichkeit, das zu machen. Ja.
Malroboter. Kannst du das mal ein bisschen genauer beschreiben? Was malt der? Wie malt der?
Das ist im Grunde genommen ein programmierbarer sogenannter Turtle, so der läuft rum. Man kann ihn programmieren mit das, was man teilweise auch auf größeren Flächen, Plakat oder Transparent, mit verschiedenen Malmitteln, sogar bis hin zum Airbrush ausgestattet, läuft er rum und malt. Und wir haben den Anspruch, dass der auch noch andere Sachen machen kann, vielleicht einen Greifarm und so weiter. Und das soll einfach als Basis dienen, dass jeder, der reinkommt, der daran arbeiten möchte, sein Ding auch dazu tun kann, sein persönlicher Wunsch erfüllen kann.
läuft rum? Läuft er echt?
Das erste Prototyp von unserem Projekt läuft immer noch, aber das neue ist immer noch im Aufbau.
Auf Füßen?
Das ist auf Roller.
Auf Roller. Ja. Er rollt rum.
Rollt rum.
Was fasziniert dich so an Robotern?
Ach ja, Robotern. Das ist eine lange. Es ist, das war 1954 kam ein Film Attack from Outer Space und da war ein Roboter drin, der hieß Robbie. Und der war ein anderer Film auch und der hat mich dermaßen beeindruckt, dass man tatsächlich sowas bauen könnte, vielleicht, dass andere Aufgaben erfüllt, dass der auch noch Kunst machen könnte, habe ich damals nicht überlegt, aber das finde ich eine sehr friedliche und angenehme Funktion für einen Roboter.
Dann heißt du auch noch Robin?
Robin.
Wie sieht es bei euch aus mit den Robotern? Ist das für euch auch? Was fasziniert euch daran? Oder ist es eher seine Baustelle?
Ich bin in dem Projekt nicht involviert. Ich finde, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr beeindruckend. Und ich freue mich auch auf die Fortschritte, muss ich sagen.
Das sind auch Phrase-Teile.
Ja, das will ich hoffen. Ja, genau. Also wie gesagt, im FabLab, man kann nicht immer alle an allen Projekten teilhaben, weil dann müsste man mehr als 24 Stunden täglich zur Verfügung haben. Aber das sind spannende Sachen. Da muss man ab und an mal über die Schultern gucken von den anderen.
Ja, Roboter, die auf der einen Seite die Automatisierung der Arbeitswelt vorantreiben, auf der anderen Seite auch als in Japan, ne, haben die Seele oder so und ihr macht die Kunstvariante.
Ja, und das ist auch, man sieht, dass das ein allgemein Interesse da aufbaut. Kinder haben zum Beispiel, wir geben Kinderkurse teilweise auch mit Roboterbau aus Recyclingmaterial zum Beispiel. Die leuchten mit einer LED, aber tun sonst gar nichts. Aber diese Faszination für diesen Bereich Roboter ist vom Kindesalter an. Und wenn es einen Aufbau gibt, man kann das erstmal als Modell bauen, dann macht man irgendeine kleine Funktion drin. Das ist ein enormes Interesse. Ja.
Inwieweit ist da auch Interaktion möglich bei den Robotern oder siehst du da auch?
Das sind viele Möglichkeiten. Man kann Sensoren für alles einbauen. Man kann auf Licht, auf Ton, auf ja, alles das Ding programmieren, dass es darauf reagiert. Und ich glaube, nach oben sind keine Grenzen, nur wir bestehen darauf, dass es nur für friedliche Sachen verwendet wird. Ausschließlich.
Ja, Militärtechnik nutzt es auch, ja.
Genau, und das wollen wir nicht.
Projekte im FabLab Neckaralb, die sind viel, so viel, dass ihr nicht alle sehen könnt, aber ein paar könnt ihr noch hier vielleicht nochmal vorstellen. Ihr habt auch Kooperationen mit der Uni.
Ja. Genau. Also es wurden schon Sonnenbrillen für Fische gelasert, um es mal populärwissenschaftlich auszudrücken. Was genau damit passiert, ist ein bisschen kompliziert. Ich habe selbst, also es war wie gesagt ein Kollege, ging darum, irgendwie das Farbsehen von Fischen zu beeinflussen. Dafür brauchten die eben dann so Hütchen oder auch anscheinend ist ja so, dass bestimmte Fische irgendwie fluoreszierende Farben von sich geben und die sieht man aber nur mit einem bestimmten Filter, deswegen gibt es auch zum Beispiel Sonnenbrillen für Taucherbrillen, ja, mit bestimmten Farbfiltern, dass man dann eben bestimmte Fluoreszenzeffekte von Fischen sehen kann. Das waren zum Beispiel so Projekte, die ein Kollege schon gemacht hat, also ausgelasert die Halter für bestimmte Farbfolien, die man dann eben wiederum auf eine Taucherbrille setzen kann und so weiter und so kleine Hütchen aus Farbfolie für die Fische eben. Also die, sehr
die,
interessant.
Also man konnte das den Fischen dann selber auch, die konnten das anziehen.
Das wurde ihnen angezogen. Die Fische haben sich da nicht selber angezogen.
Ja, das ist ein anderes Projekt.
Man weiß auch nicht, ob die Fische mit dem Design voll und ganz zufrieden waren von der Optik her. Ja.
Aber es hat gehalten an der glitschigen Fischhaut.
Es gibt da spezielle Kleber für im Wissenschaftshandel.
Im Wasser dann hält es alles noch. Sonnenbrillen für Fische. Stylisch. Ja. Ja, Modefaktoren spielen da wahrscheinlich dann eine untergeordnete Rolle.
Ich befürchte das.
Aber also die Farbe stimmt.
Zum Durchgucken und zum Angucken.
Ja, ganz genau.
Und alles im Dienste der Wissenschaft. Was haben wir noch für Projekte aus dem FabLab?
Gerade wurden wir angesprochen von verschiedenen Organisationen in Tübingen, die mit Flüchtlingen arbeiten. Und wurden gebeten, eventuell Laptops oder auch Desktop-PCs fertig zu machen, damit Flüchtlinge in Gruppen die Möglichkeit haben, Computer zu nutzen, einfach um ins Internet zu gehen und in Kontakt zu bleiben oder sich zu informieren. Dazu haben wir ein paar Spendenaufrufe überwiegend in Facebook gestartet und es kamen in kurzer Zeit 20 verschiedene Laptops zusammen. Und die installieren wir jetzt neu mit einem schlanken Betriebssystem. Es war natürlich wichtig, alle Daten restlos zu löschen, die von den Vorbesitzern drauf waren. Jetzt ein schlankes Betriebssystem drauf, die Möglichkeit, verschiedene Sprachen zu wählen, unter anderem Arabisch. Und dann hoffe ich, dass wir die bald an verschiedene Organisationen übergeben.
Quasi, ihr habt die überholt und aufgepimpt.
Ja, genau.
Ja, wir nehmen auch dieses Jahr teil an das Stadtwerk Tübingen Umweltpreis mit einem Cycle-Logistics-Projekt. Das soll ermöglichen, dass nicht so viel Lastwagenverkehr in die Innenstädte passieren. Das wollen wir auch als Open-Source-Projekt gestalten, dass andere Städte auch davon profitieren können. Und wollen ein moderner Prototyp von elektrisch angetriebenen Pedalfahrzeugen entwickeln, das auch mit einer Software, mit App, um Wegstrecke und Paketverfolgung und so weiter, das sind auch eine Programmiersache, aber das ist ein Projekt, wo tatsächlich ein großes Potenzial dahinter steckt und viel Nutzen für die Gemeinde hat. Ja.
Was ist das von mit dem Umweltprojekt, dieses Logistik? Wie kann man die LKWs damit, oder was ist da euer Ansatz, dass die LKWs aus der Stadt rauszuhalten?
Ja, das ist Cycle Logistik bedeutet, die Lastwagenverkehr auf Pedalkraft, elektrisch unterstützte Fahrzeuge umzuladen und von außerhalb in die Stadt zu liefern. So Tübingen hat ewig Problem mit Feinstaub, mit CO2, mit Lärm und so weiter. Und das wäre eine Möglichkeit, lautlos und effizient Paketen zu verteilen. Nicht nach Hersteller, sondern nach Ort. Also man kann das ganz schlicht gestalten. Und die Paketen würden diese Modell außerhalb umgetauscht, umgeladen auf diese Lastenräder und dann weiter zu ihrem Standort gebracht und dadurch dokumentiert, also über GPS zum Beispiel, über jedes Smartphone könnte dann die Paketen ausgeliefert, verfolgt und das auch nachvollzogen, auch versicherungstechnisch gesehen.
In diesem Markt, wo so viele verschiedene Anbieter mit so viel Niedriglohnpersonal unterwegs sind, wie kriegt man die da mit ins Boot?
Also ich glaube, ich meine, die Meinungen gehen auseinander, aber die Lieferfirmen haben von den Innenstadtfahrten nichts davon. Die stehen im Stau, die kommen nicht weiter oder die haben nur zwei Paketen, die trotzdem in die Altstadt abgeliefert werden müssen. Und ich glaube, wenn dieser Versicherungsanteil gelöst ist über ein Erfassungssystem, dann profitieren alle und das könnte sogar Minijobs kreieren, weil die Couriers, also die Leute, die Paketen ausliefern, was verdienen könnte. Also
dann würden quasi DHL, Hermes, UPS alle am Parkplatz XY ihre Sachen für die Altstadt abladen und dann kommen eure Pedelecs.
Das wäre ein sehr viel weiter. Also es dauert eine Weile, bis alle mitmachen, aber man könnte zum Beispiel das so machen, dass die Behörden, Universitäten und so weiter ihre Paketen so Sachen liefern lassen, wie diese eine Studentenmodell Green Books oder wie es heißt, genau. In Kleinformat machen. Wenn man sich vorstellt, das mal das Hundertfache, dann hätte man viel weniger Lastwagenverkehr und viel mehr kleine, ruhmschwörende Lastenräder. Und dann
die, sind alle. Und die wollt ihr auch bauen, diese Lastenräder? Oder?
Nicht nur unbedingt bauen, aber einfach ein Modellprojekt entwickeln und hauptsächlich diese Erfassungsmöglichkeiten über Smartphone-Apps. Und ich habe schon einen Prototyp gebaut, vielleicht an dem Prototyp auch rummachen. Das ist von einem Solar-Prototyp. Aufladestation aufzuladen ist, das heißt kein Netzstrom oder so wenig wie möglich, und einfach ein komplettes System entwickeln. Ob wir das bauen können, das hängt von finanziellen, ökonomischen Gegebenheiten ab.
Aber so ein Preis würde auf jeden Fall Renommee geben und auch Fördergelder.
Genau.
Inwieweit habt ihr da sonst noch so Anerkennung, jetzt gerade um nochmal auf das Finanzielle zu kommen? Gibt es Zuschüsse? Tut ihr euch aus Mitgliedsbeiträgen nur
bisher fragen? Von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Also Spenden sind eher selten, aber ich glaube, nach unserer Öffnung ist ein ganz anderes Format da. Also man kann dann vielleicht hoffen, dass eine oder andere Firma auch aus Fördermitglieder oder aus irgendwelche andere Möglichkeit Sachspenden oder Geldspenden tätigen.
Inwieweit ist auch die Drittmittelakquise dann da ein Thema bei euch, gerade wenn es dann mit Teamtraining da auch ein Partner gibt, der da in dem Bereich sicher schon unterwegs ist?
Ja, gut, ich meine, wir könnten die Räume und so weiter auch nicht zur Verfügung stellen, wenn es keine Basisfinanzierung gäbe. Wir haben, wie gesagt, Europäischer Sozialfonds, das ist ja quasi der Förderfonds der Europäischen Union, wo dann eben auch regional, lokal Mittel vergeben werden. Da machen wir eben ein Projekt hier, wo auf jeden Fall dann schon mal zum Beispiel ein Mietanteil abgedeckt ist. Es gibt, wir haben ein zweites Projekt, das über das Kultusministerium gefördert wird. Da geht es auch darum, berufliche Weiterbildung für eher bildungsferne Zielgruppen fördern. Das ist das Ziel, da gibt es Fördermittel und so weiter und so fort. Also da gucken wir eben auch, wie gesagt, wir können FabLab, den e.V. fördern, mit all dem, was Robin und Janina auch erzählt haben, solange wir eben auch eine Finanzierung haben. Das gelingt auch gut. Wir hoffen auch, dass es so weitergeht. Und natürlich Ziel auch durchaus mit dem Verein zusammen dann gucken, wo kann es hingehen und wie können wir zusammen da was machen.
FabLab Neckaralb, heute hier im Lokalmagazin. Die öffentliche, offizielle Eröffnung ist am 22. Oktober um 20 Uhr da bei der Unterführung am LTT unter Richtung Blaue Brücke. Da sind die Räume. Wir hören noch mal ein paar Takte Musik und reden dann weiter über konkrete Projekte und künstlerische Perspektiven vielleicht auch im FabLab Neckaralb. FabLab Neckaralb hier im Lokalmagazin live am Montagvormittag. Robin, Rolf und Janina, ihr seid regelmäßig am Kooperieren, ob mit der Uni oder auch im künstlerischen Bereich. Steht jetzt kommendes Wochenende das Generate-Projekt an, wo ihr auch Partner seid. Was macht ihr da in der Schetthalle?
Also der Herr Schuler macht ein Projekt, ein Workshop, was konkret noch andere Mitglieder machen. Timo macht auch was.
Elise macht was. Die macht irgendwie einen Einsteiger-Programmier-Workshop.
Ja, es sind diverse Workshops hauptsächlich. Und was hast du
mir Musik, Elektronik, Videokunst, das sind so die Themen, die eben gerade Uwe Schüler, Timo Duffner auch im FabLab, ins FabLab mitbringen sozusagen. Da wird es sich drum drehen auf jeden Fall. Aber mir geht es gleich, wer jetzt genau welche Workshops anbietet, das ist eine gute Frage.
Aber Workshops sind bei euch auch Teil des Programms. Das eine ist eben dieses offene, tüftelnde. Das andere ist aber auch mit konkreten Angeboten. Was ist da alles so geboten? Also ihr habt da einen Flyer, der von September bis November sicher 30 Workshops auflistet.
Mhm. Sehr unterschiedliche Sachen. Wie gesagt, es ist ein gemeinsames Programm von FabLab e.V. und Teamtraining, sprich Lernladen, das ist das Projekt, das über das Kultusministerium gefördert wird. Und da gibt es alles, also auch hier Themenbreite Kunst, Design, Technik, Lötworkshops für Kids, das war jetzt am Samstag. Es gab Workshops schon im Bereich Kartonkunst, wo es darum geht, aus Weltkarton und einer Heißklebepistole große Objekte zu bauen. Ich persönlich zum Beispiel eine Nacktschnecke mit meiner Tochter. Solche Dinge. Es gibt dann aber auch natürlich Sachen, wo es direkt quasi an FabLab-Themen rangeht. 3D-Druck kennenlernen, Longboard oder Skateboard gravieren, Design mit dem Lasercutter. Solche Dinge. Also ein breites Programm und wir gucken einfach, was interessiert die Leute, welche Techniken, Themen wollen wir einfach auch vorstellen. Und wie gesagt, da kann jeder gucken. Blaue Brücke Süd ist die Internetadresse, weil einfach quasi bezieht sich auf den Ort, wo das Ganze sich abspielt. blauebrückesüd.de im Internet. Ein Programm, wie gesagt, in der Regel sind die Workshops kostenfrei. kurze Workshops und man kann wirklich hinkommen, egal ob man noch nicht mal weiß, was eigentlich genau dahinter steckt, einfach vorbeikommen, schauen, was geht und gucken, spricht mich das an, möchte ich da in irgendeiner Weise weitermachen.
Wie war der 3D-Drucker-Workshop, Janina? Du hast an dem teilgenommen?
Ja, ich habe vorher schon mal mit 3D-Druckern gearbeitet, insofern war ich nicht ganz neu in dem Thema, aber es war gut, weil man wirklich von Anfang an von der Idee, was will man eigentlich machen, über die Umsetzung bis hin zum fertigen, okay, wir drucken das jetzt, gegangen ist und dann halt verschiedene Aspekte kennengelernt hat. Zum einen sich zu überlegen, eben was man machen will und dann die geeigneten Programme zu verwenden, um das am Computer zu modellieren. Das ist am Anfang auch eher nicht so intuitiv, das muss man auch lernen. Und dann hinterher der 3D-Druck, bei dem man als Laie erstmal feststellt, es dauert viel länger, als man so denkt.
Was ist dabei rausgekommen bei euch?
Unsere Aufgabenstellung war für den ganzen Workshop, jeder sollte einen Teebeutelhalter für eine Teetasse designen, also eine Ablagefläche für den Beutel, damit der nicht auf dem Tisch liegt. Und konkret haben wir das dann so gemacht, dass der quasi oben über der Tasse schwebt, sodass die Flüssigkeit auch noch in die Tasse zurück tropft.
Und man trotzdem noch trinken kann.
Und man, naja gut, also faktisch fällt er einem dann natürlich ins Gesicht. Es gibt noch einiges, was man daran verbessern könnte. Und es ist auch nichts, was ich jetzt im Alltag nutze, das muss ich ganz klar sagen, aber ja.
Und aus welchem Material war das denn?
Aus Plastik, ABS, das ist der Kunststoff, aus dem auch die Lego-Steine sind. Der ist eigentlich einer der meistverwendeten Plastikarten im 3D-Druckbereich, sonst auch viel PLA, das ist so ein bioabbaubarer Kunststoff. Darüber hinaus haben wir aber, glaube ich, auch weitere Möglichkeiten, Kunststoffe zu verarbeiten. Wie gesagt, bisher haben wir keine Möglichkeiten, was anderes als Kunststoffe zu verwenden, aber wir planen eventuell so einen Keramikdrucker.
Das wird dann verflüssigt und heiß gemacht und dann wieder...
Im Prinzip ist es ein ganz ähnliches Prinzip wie die Heißklebepistole. Damit könnte man ja auch ein Gebilde aufbauen, wenn man immer Schicht für Schicht vorgeht. Und so arbeitet der 3D-Drucker auch, nur halt computergestützt und mit einer höheren Auflösung.
Und es dauert lange, bis das wieder trocknet oder was denn diese Schichten sich aufeinander aufbauen? Oder
ja,
was?
Die Schichten sind halt sehr, sehr klein und deswegen dauert es lange. Das Abkühlen geht eigentlich ganz schnell.
Aber das sind immer nur Millimeter oder was? Und wenn man dann Zentimeter Produkte machen will, steht man da daneben und guckt, ob er alles richtig macht, oder?
Ja, am Anfang ist es ja auch spannend, so ein bisschen wie ins Feuer starren, weil es bewegt sich immer ein bisschen was und man sieht so einen kleinen Fortschritt, aber irgendwann ist es auch langweilig. Aber ja, also so ein normales Projekt kann schon auch mal 2 Stunden drucken. Unsere Richtlinien sagen halt, dass man das Labor währenddessen nicht verlassen darf, also passt man halt auf. Aber währenddessen kann man durchaus surfen oder was anderes machen.
Und dann hat man seinen Teebeutelhalter für die Tasse irgendwann, ja?
Ja, das war jetzt natürlich erst mal so ein Lernprojekt, nicht so ein Braucht-man-dringend-Projekt.
Ja, aber auch das gibt's. Was ist da schon alles gedruckt worden aus dem 3D-Drucker bei euch?
Der Rolf hat das eine angesprochen, das eine macht ein Projekt mit einem technischen Gerät, wo hauptsächlich aus dem 3D-Drucker stammt. Finde ich sehr ehrgeizig, aber das ist eben dieser experimentelle Aspekt vom FabLab. Man versucht es, vielleicht hält es hin, vielleicht nicht, aber repeat your mistakes, oder wie sagen wir, ja. Man versucht es besser zu machen und lernt dabei, welche Techniken oder Materialien sind geeignet und welche nicht. Und es ist ein Lernprozess. Also wie Janina auch gesagt hat, man geht hin und kommt weg und hat noch mehr Wissen als vorher. Und dabei auch der soziale Aspekt. Man ist unter, sag ich mal, Freunde. Man fühlt sich zu Hause und ja, das ist das Gesamtpaket.
Wenn die Fräsmaschine dann tut und dann du wieder dich deinen eigenen Projekten widmen kannst. Du hast ja gesagt, mit Holz gerne. Was schwebt dir da vor?
Es gibt 2 Sachen, die mir vorschweben. Zum einen habe ich vor langer Zeit mal gedrechselt und ich hätte Lust, mit der Fräse so ein bisschen asymmetrischere Holzschalen umzusetzen. Und zum anderen würde ich gerne so Holzeinlegearbeiten machen. Zuerst habe ich da so vor Augen so Schneidbretter für die Küche. Und dann könnte man alles mögliche überlegen.
Was heißt das, Einlege?
Also 2 verschiedene Sorten Holz, zum Beispiel ein helles Holz als Grundlage, da rein eine Form fräsen und aus einem weiteren Holz die entsprechende Negativform fräsen, zum Beispiel Ahorn und ja, irgendwas Rotes miteinander kombinieren, sind so typische Kombinationen, die man da wählt. Vielleicht Eiche ist auch sehr dunkel. Genau, und dann muss man das hinterher runterhobeln und hat dann das eine in dem anderen eingelegt.
Intarsien sozusagen,
ja,
auch
genau.
Ein bisschen, ja. Robin, deine weiteren kommenden Projekte?
Also persönlich mache ich nach wie vor viel mit Licht und da kommt mir gerade so ein Schneidelaser zugute, weil man kann Formen, die ich früher stundenlang mit einer Feile und Schleifpapier geformt habe, kann ich erstmal ein CAD-Programm öffnen, das gestalten und dann einfach rausschneiden und zwar mehrfach. Also ich gehe weiterhin in die Richtung mit Licht, aber auch kleinere Sachen. Da haben wir zum Beispiel ein Laptop-Halterung, das im Sommer das Laptop kühlt. Also wir haben auch diverse kleinere Sachen gemacht und auch es muss nicht immer Sinn machen. Das ist, ich bin der im Lab, der immer sagt, ach, was machst du da? Niemand braucht noch so eine irgendwas Nippes. Aber ich glaube, es ist egal, wenn man tastet sich heran, man versucht irgendwas und es ist nicht zwingend notwendig, dass es irgendwas Sinnvolles ist. Aber ich versuche das trotzdem immer wieder zu predigen. Das.
Bisschen Nonsens muss sein.
Ja, genau.
Rolf.
Ja, kein Nonsens natürlich. Also mein erstes Objekt, da war ich auch sehr stolz, aus dem 3D-Drucker war, lange drauf gewartet, ein Duschkopfhalter, der war bei uns zu Hause zerbrochen, Duschkopfhalter konstruiert am 3D-Programm, für mich absolut das erste Mal, hat auch nicht schlecht funktioniert. Jetzt geht allerdings der ganze Duschkopf langsam kaputt, weiß ich also nicht, ob ich da dann nochmal dran muss. Jedenfalls dann noch, wir haben so eine Joghurtmaschine, da gehen die Deckel, die sind ein bisschen zerbröselt, ein bisschen porös gewesen. Letzte Woche einen Ersatz konstruiert mit Gewinde, da war ich dann schon ganz zufrieden. Passt auch ganz gut drauf, auch wenn der Druck da nicht so gut funktioniert hat. Der hat sich dann so ein bisschen abgelöst, da hat gesagt, muss man das beobachten. Ja genau, und wenn da der Moment kommt, wo man merkt, oh jetzt kommt ein Fehler, da wird es dann kribbelig. Aber es passt trotzdem, zu Hause waren auch alle zufrieden. Und wie gesagt, man kann sie auch nochmal ausdrucken. Und wie gesagt, Lasercutter, da verschiedene Sachen schon, hat der Robin für mich ausgelasert. Ich baue eine Konzertgitarre gerade privat, also auch quasi in Holzarbeiten und Schablonen und weitere Hilfsmittel, kleinere Werkzeuge hat der Robin da für mich schon ausgelasert. Das ist auch sehr hilfreich gewesen.
Dann hast du eine Schablone für die Gitarrenform oder Teile?
Kopfplatte war das jetzt in dem Fall und Zirkelschneider für das Schallloch und so weiter, das da mit Teilen aus dem Lasercutter auf jeden Fall dann zusammengebaut zu Hause.
Das macht man dann nicht mehr mit der Laubsäge. Sondern
ja, ein wichtiges Ding ist auch, man kann mit diesem 3D-Druck, was Rolf auch mit seinem Duschkopf gemacht hat, Teile, die von irgendeinem Produkt abgebrochen sind oder fehlen, statt das Ding wegzuschmeißen, kann ich jetzt hingehen und selbst diese Teil herstellen. Ja, das ist schon ermächtigt, dass jemand, der nicht mehr so abhängig ist von Firmen, die vielleicht sagen, das ist seit 5 Jahren wird das nicht produziert. Und deshalb arbeiten wir auch mit einem Reparaturcafé im französischen Viertel zusammen. Wenn irgendwas fehlt an irgendwas, können wir das teilweise auch herstellen. Und dann ist so eine richtige, sinnvolle Nutzung von Stridey-Drücken.
Sense and Nonsense, ja. Ne? Raum für beides.
Möchte aber nochmal ergänzen, ich meine, wie es halt so ist, ja, in der Ausbildung macht man auch nicht immer sinnvolle Sachen, da macht man auch den klassischen Kerzenständer oder eine Vase oder sonst was. So ist das, man muss es lernen irgendwie und da sucht man sich am besten irgendeine einfache Form, wo man dann auch einfach einen Fortschritt sieht und das hat insofern alles seine
Richtigkeit
und seine Berechtigung.
Das ist wahr.
Dann die Frage ist halt, macht man dauerhaft Vasen oder Kerzenständer oder geht es dann eben auch weiter?
Ja, genau.
Danke, dass ihr da wart. Toi, 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 weiterhin mit dem FabLab Neckaralb. Die offenen Treffen sind immer Dienstag und Donnerstag.
Donnerstag, Freitag. Aktuell 18.30 Uhr bis 22 Uhr oder später.
Da trifft man immer jemanden an. Da ist einfach offene Tür, kann sich alles mal angucken und mit euch dann klären, was weiter zu tun ist. Möglich ist.
Genau. Wie gesagt, vom Lernladen aus, das ist quasi das zweite Angebot, das in dem in Räumen vom FabLab unterwegs ist. Da ist in der Regel dienstags und Donnerstag nachmittags offen. Insofern, wenn jemand vorbeiläuft, die Türe ist offen und man sieht Licht, einfach mal reingucken und sich informieren.
Das freut uns.
Ja, vielen Dank und schön, dass ihr da wart. Toi, toi, toi. Alles Gute. Nochmal die Erinnerung. Die Eröffnung ist am 22. Oktober, donnerstags um 20 Uhr. FabLab festlich, sicher auch mit Häppchen und Sekt womöglich. Künstlerisches Rahmenprogramm womöglich auch. Jo,
genau.
Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wiederholung nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 in der Früh. Alle Wortbeiträge dauerhaft als Podcast online, auch das Interview in voller Länge unter wüste-welle.de. 7 Tage lang die ganze Sendung auch mit der Musik. Wir sind am Freitag wieder für euch da, dann zu Gast, oder dann ist das Literaturfenster hier am Start mit dem Thema Wege. Die Kollegin Elvira Stecher wird dann mit ihren Autorinnen und Autoren Texte zum Thema Wege vorstellen. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.